Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update am Freitag, dem 6. März. Bei mir sind heute Michaela Tix und Carsten Kloth. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, Ruben.
Hallo.
Mich selbst vorstellen kann ich an der Stelle natürlich auch. Ruben Bartke ebenfalls, wie die anderen beiden Anwesenden, Teil der Energate-Redaktion. Und wie das so üblich ist an dieser Stelle, schauen wir zurück auf die energiewirtschaftlichen Geschehnisse der vergangenen Tage. Und da können wir schon mal festhalten, dass es da eine ganze Menge gibt, über die wir hier heute in dieser Runde sprechen könnten und auch sprechen wollen. Und für eine kleine Rückschau, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, wir haben ja Diskussion ohne Ende, kann man glaube ich sagen. Und da hat uns auch gerade die Politik vieles beschert in den letzten Wochen. Ich denke da mal an die Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium Richtung Netzpaket, Gebäudemodernisierungsgesetz und dann auch noch die EEG-Novelle. Da gab es alles Neuigkeiten zu. Und das alleine wären schon Diskussionen genug, aber damit längst nicht genug, denn wie wir alle wissen, hat dann zu Beginn der Woche die Bombardierung des Irans angefangen. Wir sehen einen neuen Nahostkonflikt, einen eskalierenden, der Auswirkungen hat auf den Energiemarkt und sicherlich auch Auswirkungen hat auf die ganzen energiepolitischen Debatten, die wir hier gerade im Land führen. Darüber wollen wir sprechen, diese Zusammenhänge alle mal versuchen zu sortieren. Und ich glaube, es lohnt sich für den Anfang, dass wir mal schauen auf das, was wirklich im Markt passiert ist. Und zwar vor allem im Gasmarkt. Und dafür, Michaela, bist du, glaube ich, unsere Fachfrau hier in der Runde. Erzähl uns doch mal, was hat denn dieser Iran-Konflikt für Auswirkungen gehabt auf den Handel und auf die Versorgungssicherheit ja auch?
Eins kann man festhalten, es war bestimmt keine langweilige Woche für Gashändlerinnen und Gashändler. Die Preise haben teils Ping-Pong oder Jojo gespielt, könnte man das vielleicht ausdrücken. Am Montag ging es noch, da waren wir teilweise im Day-Ahead bei 46 Euro. Aber am Dienstag kam dann der große Knall, dass nicht nur die Straße von Hormuz ein Problem sein könnte, über die ja 20% des globalen LNG-Handels abgewickelt wird. Die LNG-Tanker müssen da durchfahren. Dienstag kam auch noch die Nachricht, dass halt Katar wegen der Bombardierung ihr LNG-Terminal tatsächlich still aussetzen. Und das hat natürlich mit dem Markt, mit der Marktpsychologie einiges gemacht. Man muss dazu sagen, Asien ist von der Mengensache, von dem Mengenproblem deutlich stärker als wir betroffen. Da sind die Preise deutlich weiter durch die Decke gegangen. Da geht es auch wirklich darum, physisch zu gucken, wo kriege ich jetzt meine Mengen her? Weil man muss wissen, durch die Straße gehen halt 80% der LNG-Mengen gehen Richtung Asien, 20% nur in Richtung Europa. Und da war auch jetzt die große Aussage, was macht das jetzt mit unserer Versorgung? Die gute Nachricht ist, wir haben kein Mengenproblem in Deutschland. Das sehen auch Gashändler so. Aber es macht natürlich trotzdem etwas mit den Preisen. Können wir einfach auf den schlimmsten Tag, den Dienstag, schauen? Da ging es wirklich im Ping-Pong hoch und runter. Da wurden im April, der Frontmonat, die 65 Euro geknackt. Das ist wirklich, ja, bemerkenswert, nicht so bemerkenswert wie in der Gaskrise, aber trotzdem ein wirklich hoher Preis. Der Day-Ahead bei 3.
Ich glaube, man kann sagen, gegenüber dem Vorkrisenniveau ist das knapp eine Verdopplung, wenn ich es richtig weiß. Also diese Preise zwischen 30 und 35 Euro pro Megawattstunde sind üblich und dann, wenn wir über die 60 gehen, das ist schon ein enormer Preissprung.
Also das kann man auf jeden Fall so sehen. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen entspannt, aber die Langeweile im Handel ist jetzt auch nicht aufgekommen. Wir haben immer noch Jojo-Sachen. Also gestern allein ging es von 53 auf 58 Richtung 49 hoch. Also da muss man sich wirklich fragen, ja, das macht natürlich was auch mit den Händlern. Aber was auch die gute Nachricht ist, wenn man jetzt auf den Terminhandel guckt, da sieht man halt auch, dass kein Mengenproblem gesehen wird. Weil für das Kalenderjahr 2029, da sind die Preise kaum hochgegangen, weil immer noch bleibt intakt. Wir erwarten alle, dass sich LNG-Mengen künftig deutlich zunehmen. Da wird auch der Katar eine Rolle spielen, jetzt eben nicht. Aber insgesamt sind die Zeichen schon so, dass wir kein großes Angebotsproblem haben.
Klingt doch schon mal beruhigend, aber du hast die Stichworte genannt. Einmal Psychologie und Nervosität. Das ist natürlich alles schwierig vorherzusehen, wie sich diese Marktsituation weiterentwickelt. Und wir haben ja vielleicht gerade in Deutschland noch ein sehr spezielles Thema und das ist die Gasspeicherbefüllung. Wie spielt das aus deiner Sicht denn da noch mit rein?
Ja, das ist die spannende Frage. Wie gesagt, Mengenprobleme haben wir jetzt theoretisch nicht, aber wir müssen ja unsere Gasspeicher wieder voll machen. Dazu ist natürlich ein Winter-Sommer-Spread sinnvoll oder wichtig, einfach auch im Ausschlag geben, dass eben die Sommerpreise günstiger sind, damit man im Winter das Gas teurer verkaufen kann. Und das ist natürlich im Moment nicht gegeben. Wir können jetzt bei den hohen Preisen einfach nicht günstig einspeichern. Das ist auch das, was Analysten sagen. Wenn sich das Problem jetzt über Wochen oder Monate zieht, dann haben wir ein Problem, unsere Gasspeicher zu guten Preisen voll zu kriegen. Es gibt auch keine Ausspeicherung, also das vielleicht auch nochmal als Botschaft. Auch am Dienstag, wo die Preise hochgegangen sind, ist nicht ausgespeichert worden, faktisch aus unseren deutschen Gasspeichern. Das hat einen Grund, weil der April im Moment noch teurer ist als der Day Ahead. Das heißt, dann warten die Marktteilnehmer noch lieber, dass sie die guten Preise im April abwarten können und würden dann ausspeichern. Aber wir haben natürlich jetzt trotzdem wieder die politische Diskussion, brauchen wir eine Gasspeicherreserve? Kommt der Markt alleine klar? Gerade bei so Verwerfungen wie in Kriegszeiten müssen wir da nicht auch eine Gasreserve schaffen?
Diese Diskussion führen wir ja tatsächlich schon etwas länger und auch ganz losgelöst von dem aktuellen Iran-Konflikt. Aber klar, das befeuert die Diskussion. Und spätestens jetzt, Carsten, glaube ich, kommst du hier in die Diskussion, weil du bist ja Teil unseres Politikteams. Das Ganze hat eine politische Komponente, eine sehr deutliche und vielleicht auch mehr als nur eine Komponente. Wie wird denn das Ganze in Berliner Kreisen diskutiert? Welche Auswirkungen sind da so zu sehen oder zu befürchten?
Gehe ich gleich drauf ein. Es gibt eine gewisse Nervosität, würde ich sagen, in Berlin, in der Politik und eben ja auch in der Wirtschaft. Also das Stichwort Psychologie ist ja vorhin gefallen. Es wachsen einfach jetzt die Befürchtungen um Konjunktur und Wettbewerbsfähigkeit. Das Thema haben wir ja schon länger. Und so hat uns zum Beispiel Sebastian Boley von der DIHK gesagt, dass sollte der Konflikt länger andauern, Produktionseinschränkungen nicht auszuschließen sein, ist natürlich eine ziemliche, das wäre ganz übel. Ja, die Speicherbefüllung ist angesprochen worden. Es wird natürlich bei einem negativen Spread nicht einfacher, wenn nicht gar unmöglich. Und auch die Ölpreise, wenn die jetzt dauerhaft hoch bleiben, dann wirkt sich das aus auf den Transport von Waren, was für die Exportnation Deutschland natürlich schwierig ist. Nichtsdestotrotz, das Wirtschaftsministerium beruhigt, so gut es kann, und sagt, dass wir nur geringe Mengen Rohöl aus der Region beziehen, LNG gar nicht. Also es kämen keine signifikanten Mengen an Gas über die Straße von Hormuz. Und man müsse jetzt einfach abwarten, wie sich die Preise entwickeln. Der Markt sei sehr liquide. Sie geben natürlich zu, Preissteigerungen können kommen. Auch Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, beruhigt bislang. Er verweist beispielsweise darauf, als ehemaliger Verbraucherschützer, private Haushalte haben in der Regel längerfristige Verträge mit Preisgarantien. Und auch da hängt jetzt alles einfach davon ab, wie lange der Konflikt andauert. Nichtsdestotrotz gibt es Maßnahmen. Das Wirtschaftsministerium hat einen Krisenmechanismus aktiviert. Das ist etwas, eine Taskforce, die kennen wir schon im Prinzip aus der Gaskrise 2022 und wurde auch im letzten Jahr bereits aktiviert, als es schon mal Befürchtungen um eine Blockade der Straße von Hormuz gab. Also diese Taskforce, die besteht aus Marktakteuren und Verbänden, aber natürlich auch aus den diversen Ministerien und Bundesnetzagentur. Und sie soll auch erstmal nur beobachten. Ist nicht zu verwechseln mit der Alarmstufe des Notfallplans Gas. Wir erinnern uns, die wurde ja auch in der Energiepreiskrise 2022 eingeführt und ausgerufen und dann am 1. Juli 2025 aufgehoben und auf die erste Stufe gesetzt. Also das BMWE sagt, wir haben keine Versorgungskrise, wir haben nur eine Preiskrise. Man möchte das Ganze erstmal beobachten, auch um keine falschen Signale an den Markt zu senden.
Genau, beobachte ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Da kursierte schon ein Witz, Carsten. Ne?
Ja, der Witz geht in etwa so. Frau Reiche beobachtet die Energiepreise. Ergebnis, ja, Preise sind hoch. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, jetzt nicht vorschnell zu handeln. Also ich habe es erwähnt, man möchte keine falschen Signale senden, man möchte Marktspekulation vermeiden. Wir erinnern uns auch an die Diskussion um die Gasspeicherfüllstandsvorgaben. Dort hatten wir ja höchstwahrscheinlich vermutlich Spekulation im Markt. Händler, die davon ausgegangen sind, der Staat wird die Befüllung übernehmen und im Zweifel jeden Preis zahlen und sich dann daraufhin zurückgelehnt haben. Anschließend wurden ja die Füllstandsvorgaben gesenkt. Dann wurde es etwas besser. Solche Effekte möchte Frau Reiche jetzt unbedingt vermeiden. Und deswegen ist sie zum Beispiel auch gegen Maßnahmen wie Tankrabatt oder Ähnliches. Also Krisenvorsorge darf nicht zu Spekulationen führen, ist so ihr Mantra.
Aber ich glaube, eine Sache ist ja doch wieder aufgekommen, die wirklich Pickel, glaube ich, in der Energieversorgungswirtschaft auslösen könnte. Die liebe Gaspreisbremse, die hat jetzt Frau Neubauer, also sie wird nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin, ins Gespräch gebracht. Ruben, da hattest du auch nochmal drauf geschaut. Vielleicht kannst du da mal was mitgeben.
Ja, absolut. Also vielleicht aber vorher noch einen kleinen Exkurs, um das nochmal klarzumachen. Denn die Nervosität kommt ja daher, dass die Abhängigkeit von Gas nach wie vor in Deutschland sehr groß ist. Wir brauchen das für industrielle Prozesse, für die Wärmeerzeugung, für die Stromerzeugung. Und wir sind abhängig von Exporten. Ja, das ist ganz klar. Deswegen ist, glaube ich, so eine gewisse Nervosität an vielen Ecken auch nachvollziehbar. Und die Debatte, die jetzt ja losgetreten ist, ist ja eine sehr breite. Es geht ja darum, wie krisenfest ist eigentlich unser Energiesystem, unsere Energieversorgung. Und da sind wir alle gebrannte Kinder, weil wir ja aus die Gaspreiskrise, die liegt ja noch gar nicht so weit zurück. Und deswegen finde ich, ist diese ganze Diskussion jetzt erstmal sehr nachvollziehbar und es ist, glaube ich, auch gut, dass sie geführt wird. So, und Teil dieser Debatte ist auch, was jetzt von Frau Neubauer aus Nordrhein-Westfalen kommt, der Vorschlag, dass wir nochmal über das nachdenken, was wir nämlich genau zu dieser Gaskrise im Jahr 2022, 2023 hatten, eine Preisbremse. Ja, die sozusagen die Preisaufschläge am Markt staatlich auffängt. Damals standen vor allem die Endverbraucher im Blick. Heute geht es vor allem, Frau Neubauer, um die Industrie, denn da ist die Abhängigkeit von Erdgas extrem hoch. Ich habe gestern noch Zahlen gesehen, dass beispielsweise in der Glasindustrie 80% des gesamten Energiebedarfs auf Erdgas beruht. Ja, also wenn da Preisausschläge spürbar werden, dann reden wir über das, dann kommt das Thema wieder auf, was wir ja auch schon länger im Markt haben, Deindustrialisierung, Nachteile für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und Gaspreise würde halt bedeuten, die Preise werden an irgendeiner Stelle gedeckelt und die restlichen, also das, was darüber geht, müsste dann in irgendeiner Form der Staat tragen. In der Industrie findet der Vorschlag naturgemäß jetzt erstmal Anklang, ja, aber da gibt es sehr viele Detailfragen zu klären, wie sowas aussehen kann. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat sich in der Sache auch noch nicht positioniert.
Ja, also ganz klar, die Nervosität ist da und auch die Diskussion ist da, die Debatte. Gerade auch im parlamentarischen Raum hier in Berlin, da wurde jetzt auch noch eine Taskforce gebildet auf Fraktionsebene. SPD-Bundestagsfraktion zusammen mit Unionsfraktionen. Namentlich sind das die Fraktionsvizes Sepp Müller und Amand Zorn. Auch die wollen die Entwicklung jetzt genau beobachten, eventuell Handlungsmöglichkeiten prüfen. Da geht es beispielsweise dann auch explizit um die Frage, ob man jetzt kartellrechtlich vielleicht in irgendeiner Form eingreifen müsste. Stichwort ist der Vorwurf gegen die Mineralölkonzerne, die jetzt die geopolitischen Unsicherheiten nutzen, um die Preise drastisch zu erhöhen. Und auch das sieht dann auch die Wirtschaftsministerin und behält sich da Maßnahmen gegen Benzinabzocke vor. Also das ist auch einer der Diskussionen. Die andere Diskussion, Michaela, du hast es angesprochen, ist dann die um eine nationale Gasreserve. Der Verband der Gasspeicherbetreiber Ines wünscht sich beispielsweise so eine Resilienzreserve, ich glaube von 78 Terawattstunden. Das ist jetzt auf jeden Fall auch auf dem Tablett.
Das kommt natürlich, spielt auch ein bisschen in die Karten. Die Forderung gibt es ja schon länger, dass der Staat sich da ein bisschen bemühen muss oder mehr bemühen sollte. Auch das Argument dafür, dass ja auch große Gasspeicher in staatlicher Hand sind, über die Sefe und Juniper, ist da ein Argument, das da angebracht wird. Kurz um das einzuordnen, 78 Terawattstunden, was heißt das? Das würde für 31% der Kapazitäten stehen. Wäre also wirklich schon, ja, ein großer Kuchen, um das mal so auszudrücken, würde dann reichen. So wurde vorgerechnet, dass wenn eine Pipeline ausfällt in Norwegen, von der wir, ne, Norwegen ist unser Importland Nummer eins, dass wir dann 90 Tage über die Runden kämen. Da sind wir aber auch beim Stichwort, weil genau so eine Gasreserve würde eben jetzt nicht ausgelöst, weil wir haben keine physischen Probleme, wir haben psychologische Probleme und wir haben Preiskapriolen natürlich, die auch unserer Wirtschaft schaden. Aber was wir eben nicht haben, sind Versorgungsengpässe. Das heißt, es ist sicher auch sinnvoll, so eine Reserve im Hintergrund zu haben und sich sicher zu fühlen. Wahrscheinlich würde das auch an sich schon die Preise dämpfen, aber sie würde jetzt faktisch wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht ausgelöst.
Wir haben psychologische Probleme, sagst du. Das klingt sehr bedenklich, finde ich. Aber gut, gucken wir vielleicht an der Stelle nochmal auf eine andere Diskussion, die ja auch längst im Gange ist, die wir gleich vielleicht auch nochmal genau eingehen. Und das ist natürlich das Gebäudemodernisierungsgesetz, was ja in Berlin gerade an dem gefeilt wird. Und da spielt das Gas ja auch eine zentrale Rolle. Bevor wir da vielleicht in diese Diskussion nochmal einsteigen, würde ich sagen, geben wir ab für eine kleine Marktinformation.
Stadtwerke stehen vor gewaltigen Investitionen für die Energiewende. Gleichzeitig schmälern angespannte kommunale Haushalte, steigende regulatorische Anforderungen und volatile Märkte ihre wirtschaftlichen Spielräume. Wie lässt sich diese Investitionslast stemmen? Welche Finanzierungsstrategien sind tragfähig und welche Rahmenbedingungen braucht es jetzt? Darüber diskutieren wir im Energate Talk, Energiewende, Finanzierung, wie meistern Stadtwerke die Investitionslawine, am 25. März 2026 um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, da sind wir wieder. Stichwort Gebäudemodernisierungsgesetz. Da gibt es erste Eckpunkte, die das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat. Und das Wort Gas kommt da an der einen oder anderen Stelle vor, kann man, glaube ich, festhalten. Und das hat natürlich jetzt angesichts der jüngsten Marktentwicklung noch mal eine ganz andere Färbung bekommen. Darüber wollen wir sprechen. Carsten, willst du uns ein bisschen abholen bei dem Thema?
Ja, das kann ich machen, beziehungsweise auch die Überleitung schaffen. Dazu würde ich noch mal ganz kurz was ergänzen zu unserer vorherigen Diskussion. Eine Sache, die Frau Reiche noch ins Spiel gebracht hat, ist die heimische Gasförderung wieder ins Spiel zu bringen. Sie sagt, wir haben die eigenen Reserven in Deutschland und die Bundesregierung wolle die heimische Gasförderung nicht weiter behindern. Beispielsweise Gasexploration in der Nordsee solle wieder möglich sein oder mehr möglich sein. Das ist so ein Beispiel und da springen da jetzt natürlich die Grünen oder auch Umweltverbände rein und sagen, das kann ja wohl nicht die Lösung sein, jetzt im Wattenmeer rumzubohren. Es kann generell nicht die Lösung sein, nur auf Gas zu setzen. Und haben wir nicht vielleicht hier ein Momentum für die Erneuerbaren? Müssen wir nicht einfach mehr auf die Erneuerbaren gucken als ja, die resilientere Alternative. Und da kommen wir jetzt beispielsweise zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Das setzt eben jetzt ein Stück weit mehr auf Gas und muss aber noch ausgestaltet werden. Und da ist eben die Frage, inwieweit die Erneuerbaren vielleicht doch wieder ein Stück weit mehr ins Spiel kommen können. Nicht nur bei diesem Gesetz, auch bei den anderen Gesetzen, du hast es am Anfang erwähnt, die wir jetzt noch in der Pipeline haben. EEG, Novelle, Netzpaket, Kraftwerkstrategie, Kapazitätsmarkt. Da spielt das jetzt überall rein in diesen Gesetzgebungsprozessen. Vielleicht dämmert es ja dem einen oder anderen, auch aus der Union, wie gesagt, dass die Erneuerbaren da doch ihre Vorteile im Hinblick auf Resilienz mit sich bringen. Und das wollen natürlich entsprechend die politischen Kräfte, sagen wir mal, links der Union auch nutzen. Ein Beispiel: Carsten Schneider im Bundestag, der hat ja jetzt natürlich die Aufgabe, bis Ende des Monats sein Klimaschutzprogramm vorzulegen. Da weiß man auch noch nicht, wie er das angesichts der Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz wirklich, glaubwürdig machen soll. Also der hat im Bundestag sich auch vehement für die Erneuerbaren nochmal eingesetzt. Sie seien Sicherheitsenergien und müssten jetzt massiv gefördert werden, beziehungsweise man dürfe da auf keinen Fall nachlassen bei dem Hochlauf. Das, ja, vielleicht noch erwähnenswert aus, auch aus den Ländern. Das ist jetzt wenig überraschend, kommen vor allen Dingen von den grünen Landesenergieministerinnen und Ministern dann entsprechende Briefe jetzt an Katharina Reiche. Auch sie verweisen darauf, dass der erneuerbaren Ausbau vorangetrieben werden muss. Und das Ganze eben auch angesichts der drohenden zusätzlichen Belastungen bei den Öl- und Gaspreisen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben uns ja auch umgehört in der Redaktion, nicht nur was die Politik sagt, sondern auch was die Stadtwerke sagen, die jetzt eigentlich große Fernwärme, grüne Fernwärmeprojekte vor der Brust haben. Wir haben nachgefragt bei der Mannheimer MVV, der Frankfurter Mainova, den Stadtwerken München und auch der Innercity aus Hannover. Und da waren die klaren Reaktionen, ja, wenn man die 65%-Regel abschafft, dann schadet man der Alternative, der grünen Fernwärme. Da werden Millionen, Milliardenbeträge in die Hand genommen, auch von den Versorgern. Und die sind jetzt gerade ein Stück weit fassungslos, was das 65%-Ziel angeht bei erneuerbaren Heizungen. Weil das macht natürlich die Planung für Stadtwerke, die eigentlich gehofft haben, dass sie viele Netzanschlüsse einsammeln, ein Stück weit deutlich schwerer. Mhm. Also da sind die Reaktionen auch nicht gerade positiv, um das mal nett auszudrücken.
Wir müssen an der Stelle vielleicht nochmal erläutern. Die 65%-Regel, das ist das aktuelle Gebäudeenergiegesetz, wie es gilt der Vorgängerregierung, die sagt, bei neuen Heizungen müssen 65% des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien stammen. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, so wie es jetzt vorgesehen ist, ist es noch nicht in Kraft, aber so sehen es die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums vor, sieht vor, dass diese 65%-Quote komplett entfällt. Stattdessen soll es eine Grüngasquote geben, die ab 2029 greift, dass also beispielsweise, also nicht nur Gas, aber dass grüne Energieträger in einer Treppe, in einer sogenannten Biotreppe beigefügt werden. Und wenn man die beiden Konzepte nebeneinander legt, kann man ganz klar erkennen, dass das Gebäudemodernisierungsgesetz klar hinter den Ambitionen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes zurückfällt. Und das ist, glaube ich, das Thema, warum wir jetzt auch so viel über Gas reden, weil damit hat Gas nochmal eine ganz andere Perspektive im Wärmemarkt, als das in der aktuellen Gesetzgebung ist.
Ja, es gibt einfach die Angst, dass durch diese Eckpunkte, die wir bislang haben, die dann jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium in einen Gesetzesentwurf gegossen werden müssen, dass es die dazu führen, dass wieder mehr Öl- und Gasheizungen tendenziell eingebaut werden. Auf der anderen Seite steht die Hoffnung aus dem politischen Raum, dass die Leute so vernünftig sind und die effizientere Wärmepumpe sich dennoch einbauen und dass darüber, sagen wir mal, auch der Bedarf an Biogas dann letztlich gar nicht so hoch ausfällt, wie befürchtet. Nichtsdestotrotz gibt erste Berechnungen, zum Beispiel vom Öko-Institut, dass die CO2-Lücke wachsen wird. Also es wird schwer, das Ganze wirklich auch so zu verkaufen.
Ja, und ich muss sagen, wir haben ja letzte Woche da auch schon im Podcast drüber gesprochen. Die Lücke, also der Gebäudebereich ist nicht gerade vorbildlich. Noch schlimmer der Verkehrsbereich, aber Carsten, du hast es ja auch schon angedeutet, ob das gelingen wird und die zweite Sache auch, ob es rechtlich Bestand hält, das muss man ja auch sagen, weil die Einschätzung klar der Rechtsexperten ist, das wird wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht landen, wenn es nicht entsprechend in ein vernünftiges Gesetz ausgegossen wird. Wie gesagt, wir kennen nur die Eckpunkte, wir wissen noch nicht genau, was im Gesetz drinstehen wird, aber Fragezeichen sowohl ökonomischer Natur als auch rechtlicher Natur, die gibt es auf jeden Fall.
Die spannende Frage zum jetzigen Zeitpunkt wäre ja, wir schauen auf die Entwicklung im Nahen Osten, auf die Gaskrise. Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt im Gebäudemodernisierungsgesetz sozusagen eine ambitionierte Wärmewende voranzutreiben, die unsere Abhängigkeit von dem fossilen Gas, was ja importiert werden muss, was diese Abhängigkeit lindert, weil genau das macht das Gebäudemodernisierungsgesetz, so wie es uns bisher bekannt ist, ja genau nicht. Und diese Debatte, die nehme ich wahr, die ist noch so ein Stück weit in der Findung. Da haben wir, glaube ich, noch nicht alle Argumente vorgetragen.
Ja, die kommt jetzt, würde ich auch sagen. Also macht das nicht Sinn, eben dann doch mehr auf Strom zu setzen, anstatt fossile mit Steuergeldern weiter zu zementieren, beispielsweise durch Gasreserve oder Preisbremsen. Das wird jetzt, das Argument wird eine Rolle spielen. Auch das Argument, dass Preissprünge bei Öl und Gas wirklich nichts Ungewöhnliches sind, muss man ja sagen, vor allen Dingen in geopolitisch aufgewühlten Zeiten. Also ständig zu intervenieren, das kann natürlich teuer setzen und wir haben es angesprochen, auch zweifelhafte Signale setzen. Ja.
Dann schauen wir vielleicht doch zum Abschluss nochmal auf die Alternativen. Da hatten wir zum einen in dieser Woche die Biogasbranche, die sich natürlich direkt in Position bringt, die sagt, das, was das Gebäudemodernisierungsgesetz vorsieht, also die Rolle, die Biomethan dann künftig zukommen soll, stellt keine Hürde dar. Das kann der Markt hergeben. Also da ist direkt die Lage erkannt worden, die Chance. Und dann haben wir ja noch Wasserstoff. Ja, wo wir zuletzt auch hier an dieser Stelle im Podcast häufiger drüber gesprochen haben. Die Marktsignale sind nicht sehr positiv. Es tut sich weniger, als die Branche sich da erhofft. Aber das könnte natürlich da jetzt auch nochmal eine Chance sein, für einen kleinen Marktimpuls zu sorgen. Wie schätzt ihr das ein?
Ja, die Biotreppe, die schöne, ne? Wir haben schon intern gewitzelt in der Redaktion, dass wir das als Unwort des Jahres küren. Mhm. Das ist ja jetzt auch nichts Neues in dem Sinne. Für alte Heizungen sah diese Biotreppe schon auch mit Schritten ausformuliert. Jetzt sind wir bei 10%. Du hast es gesagt, gestern gab es eine Pressekonferenz. Unser Kollege hat zugehört, Thorsten Tschechanowski, und hat das aufgeschrieben. Da ist das Signal der Branche, wir haben erstmal genug Biomethan. Das ist richtig. Andererseits gibt es auch diese Grüngasquote. Das heißt, es gibt ja zwei Instrumente. Einmal muss der Kunde einen Vertrag abschließen. Das wird wahrscheinlich in der Regel erstmal in die ersten Jahre Biomethan sein. Auf der anderen Seite haben wir diese Grüngasquote, die kommen soll, schon bereits ab 2028 erstmal mit 1%, auch nur für den Gebäude. Sektor. Da war ja eigentlich die große Hoffnung der Branche, dass diese Grüngasquote für alle Sektoren kommt. Das würde ja dann auch Verkehr einschließen. Und da ist jetzt die Frage, was bewirkt das für den Wasserstoffhoflauf? Also damals, wie es ausgedacht wurde, auch aus den Reihen der SPD, war ja, dass wir sagen, wir decken alle Sektoren ab und senden Nachfragesignal da rein. Jetzt ist es halt der Gebäudesektor. Und da ist die Frage, da haben wir ja schon seit Jahren die Diskussion, ist Wasserstoff im Gebäudesektor gut aufgehoben? Und da sagen viele Stimmen eher nein.
Absolut. Da ist ja auch jetzt die Gefahr, dass wir neue Nutzungskonkurrenzen sozusagen uns ins Haus holen. Weil du sagst es, Wasserstoff ist aktuell vor allem Thema in der Industrie, nicht im Gebäudesektor. Wenn Wasserstoff künftig aber auch stärker im Gebäudesektor zum Einsatz kommen sollte, Stichwort Grüngasquote, ja, dann ist das vielleicht eine schlechte Nachricht für die Industrie, weil das sind ja diejenigen, die aktuell noch am ehesten am Wasserstoff festhalten, weil teilweise ja auch die Alternativen fehlen. Und ansonsten, ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen noch im Unklaren darüber, welche Marktimpulse da jetzt eigentlich kommen. In dem Kontext ist vielleicht ganz interessant, und das ist auch das Timing ist da bemerkenswert, dass der BDEW als großer Branchenverband der Energiewirtschaft in dieser Woche mit dem Vorschlag um die Ecke gekommen ist, dass wir ein EEG für den Wasserstoffmarkt brauchen. Also das, was im erneuerbaren Bereich eine Einspeisevergütung, ein Gesetz mit klaren Förderrichtlinien, das auch viele Risiken von Investoren genommen hat und das zu einem enormen Ausbau der Erneuerbaren geführt hat, dass wir einen ähnlichen Mechanismus, ein ähnliches zentrales Gesetz auch für den Wasserstoffmarkt brauchen, damit da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Bewegung passiert.
Ja, das kann man, glaube ich, immer festhalten. Diskussion, wie helfen wir den Wasserstoff aus dem Tal der Tränen heraus? Da gibt es ja viele Ansätze. Eine Quote tatsächlich, jetzt dieses neue Förderinstrument, Leitmärkte, das heißt, dass öffentliche Auftraggeber tatsächlich auch grüne Produkte wie grünen Stahl bestellen sollen. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch viel drüber sprechen. Muss man ganz klagen.
Also sowohl für Wasserstoff als auch für Biogas gilt natürlich, sie sollen jetzt plötzlich in allen Sektoren eine Rolle spielen. Das geht ja auch aus dem Entwurf der EEG-Novelle hervor, die wir als Leak vorliegen haben. Da ist auch beides, da ist im Stromsektor von Belang. Und da fragt man sich natürlich, Gebäude, Stromsektor. Mobilität war ja früher dann auch Thema, das ist es gerade nicht mehr so, aber wir haben die Mengen nicht mal für einen Sektor und sie werden gerade für alle ins Spiel gebracht. Das ist etwas schwierig und scheint mir dann auch alles noch nicht ganz abgestimmt zu sein.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben ja noch viele ganze andere Nachrichten in der Redaktion gehabt. Es gibt einige News auch bei dem Wasserstoffkernnetz, wo wir gerade beim Thema sind. Gucken Sie auch gerne natürlich bei uns im Portal uns die restlichen Meldungen an. Aber beim Wasserstoffkernnetz haben wir jetzt gerade auch die News bekommen diese Woche, dass es bald losgehen könnte. Kollege Heiko Lohmann hat darüber geschrieben, bald werden die ersten Reservierungen in ersten Clustern möglich werden. Das heißt, der Netzausbau geht ja ein Stück voran. Das Nachfrageproblem, was wir gerade angesprochen haben, ist noch ein ganz anderes, aber der Netzausbau geht los. Viele dieser Nachrichten finden Sie bei www.energie-messenger.de.
Vielen Dank, Michaela, für diesen Hinweis, und ich glaube, das ist doch auch ein schöner Abschluss, weil wir es mal wieder geschafft haben, mit einem recht positiven Aspekt hier rauszukommen. Wir können sagen, das Wasserstoffkernnetz, also sozusagen der letzte Anker im Markt, da passiert noch was, da geht's voran. Das ist doch gut zu hören, so kurz vor dem Wochenende. Und ich glaube, damit können wir die Runde hier beschließen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, war sehr spannend. Ich hoffe, liebe Zuhörenden, für Sie auch. Sie haben auch hoffentlich einiges mitnehmen können aus der Diskussion. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche auf dieser Welle gibt es dann den nächsten heißen Ritt durch die Energiewirtschaft und hoffentlich nicht durch das Tal der Tränen. Bis dahin eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.